Wie hat Janina eigentlich als Investorin angefangen? Eben nicht alleine, sondern mit mehreren anderen Profis in verschiedenen Objektgesellschaften. Und einer davon ist heute zu Gast bei Janina und das ist Danny. Wie die Zusammenarbeit bei beiden läuft, wie Dannys Reise als Investor so aussieht und was man dabei für den eigenen Portfolioaufbau von den beiden lernen kann, das hört ihr in dieser Folge Janina Meets Friends. Viel Spaß dabei.
Ja, und mal wieder eine neue Folge von Janina Meets Friends. Und wer sich das Video anschaut, heute sitze ich das erste Mal nicht am Schreibtisch. Ich sitze auf dem Sofa, weil ich heute mal wirklich einen wahren Friend dabei habe. Und zwar Danny Alexander Trost. Jeder weiß es ja, ich habe selber mehrere Objektgesellschaften. Und tatsächlich war so der richtige Start mit Danny gemeinsam in unseren eigenen Gesellschaften. Und ja, da wollte ich euch heute einfach mal den Danny einladen, weil Danny einfach extrem viel auch zu erzählen hat, wie das tatsächliche Leben als Immobilieninvestor auch aussieht. Und da würde ich direkt einfach mal an Danny übergeben, dass du dich einmal vorstellst für all die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, moin. Ich bin Danny, 37 Jahre alt und arbeite jetzt mit dir schon seit knapp 5 Jahren zusammen und ja, habe mit dir so die gesamte Immobilieninvestor-Reise quasi von der Pike auf gestartet. Ich hatte ganz zu Beginn überhaupt keine Erfahrung, sondern ich glaube, wir haben uns über unsere Freundschaft ich habe eines Abends irgendwie mal zusammengetan und gesagt, sag mal, wie können wir eigentlich die Stärken, die wir beide besitzen, so miteinander verheiraten, dass wir daraus ein florierendes Immobilienbusiness generieren. Und ja, ich glaube, so haben wir es dann gemacht. Ich war sehr, sehr gut in den Themen Akquise, Sales und Management. Kommen ja aus knapp 18 Jahren Erfahrung im Bereich Technologie, Sales und Management. Habe zuletzt eine Management-Position bei Facebook bekleidet. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir beide sollten unbedingt was zusammen machen. Und dann haben wir gestartet. Du mit deinem unglaublichen Fachwissen und hervorragenden Kontakten in der Finanzwelt und ich, der quasi mal einen neuen Weg gegangen ist und gesagt hat, weißt du was, wir akquirieren einfach mal Objekte über das Internet auf einfachste Art und Weise. Wir schalten ein bisschen Anzeigen, wir sind in Facebook-Gruppen aktiv, damals war das noch was Neues, heute ein bisschen anders und sind so, glaube ich, relativ schnell zu einem guten Ergebnis gekommen. Und ganz wichtig war auch, und das war damals auch noch was Neues in der Immobilienwelt, dass wir sehr digital unterwegs waren, dass wir das Ganze auch eher wirklich gesehen haben wie ein Business, als wie so eine Art Einmalinvestment. Also wir hatten sowas wie eine Firmenpräsentation, die wir vor den Banken gepitcht haben. Da standen wir dann mit den Vorständen zusammen und haben eine richtige Präsentation mal gezeigt. Und die sind aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, als die gedacht haben, oha, was ist denn hier los?
Die meinen es ernst.
Die meinen es ernst. Und die haben hier alles hervorragend aufbereitet. Die präsentieren uns das jetzt hier in einer halben, dreiviertel Stunde, als dass sie uns einfach so ein, na, wie man das so ein bisschen kennt, so diesen Schnellhefter hinwerfen und sagen, so, dann mach doch mal. Und diese Reise, so von den Anfängen, wo wir, glaube ich, auch an einigen Stellen erstmal sehr juhei und teilweise auch blauäugig reingegangen sind, bis heute, also über knapp 5 Jahre, ich habe gerade mal geguckt, unsere erste Gesellschaft haben wir in 2020 gegründet. Diese Reise war interessant und die gehen wir bis heute gemeinsam.
Also die war sehr interessant. Was ich immer sagen muss, Thema Akquise zum Beispiel. Also egal, wie gut du digital aufgestellt bist, es ist ein People-Business. Und da muss ich sagen, bist du ja echt immer extrem gut gewesen. Halt wirklich, ob Verkäuferin, Makler, Maklerin, irgendwo einzufahren und coole Deals für uns rauszuholen. Das hast du einfach extrem gut gemacht. Ich erinnere mich tatsächlich immer so ein bisschen an diesen Bereich. Ich habe so einen extra Ordner, die lustigsten E-Mails von Danny an Verkäufer und Makler.
Oh Gott,
wo ich
oh
einfach
Gott.
Ja, aber am Ende des Tages muss man da
Briefing.
Einfach am Ende des Tages muss ich da einfach sagen, wir haben damit am Ende irgendwie immer gewonnen. Also es war einfach so, ich saß da und habe mir manchmal E-Mails durchgelesen und habe so gedacht, Alter, das hat der jetzt nicht wirklich geschrieben. Und doch, du hast es geschrieben und es kam einfach so an. Und ich glaube, was uns immer ganz wichtig war, auch so in der ganzen Kommunikation mit allen Parteien, war halt so dieses, wir sind beide Hamburger, ich sag mal, ein Wort ist mehr wert als ein Vertrag. Das war uns immer extrem wichtig. Aber man muss natürlich auch sagen, das war nicht immer allen anderen Beteiligten extrem wichtig. So dass wir halt wirklich sehr oft auch merken mussten, dass dieser Immobilienmarkt, über den immer alle so Larifari sprechen, ja gar nicht so easy ist, ne? Was würdest du so sagen, so im Bereich persönliche Entwicklung? Hast du da genau wie ich extrem viel aus dieser Immobilienwelt mitgenommen?
Ich bin mittlerweile ein sehr misstrauischer Mensch geworden, über diese Zeit. Wie ich ja so eingangs gesagt habe, wir sind ja wirklich mit richtig Elan und Power da reingegangen. Also man muss mal gucken, dass wir eigentlich, wir machen das seit 5 Jahren, aber den Großteil unseres Portfolios haben wir innerhalb von 2 Jahren aufgebaut. Mit einem wahnsinnigen Punch, den wir dahinter hatten. Und der Markt hat es natürlich auch hergegeben. Ne? Es waren sehr viele Immobilien auf dem Markt, Zinsen waren niedrig. Und man musste halt irgendwie herausstechen, gerade bei den Käufern. Das haben wir sehr gut hinbekommen, hatten Finanzierung immer relativ schnell am Start, Unterlagen sehr, sehr schnell am Start. Google Drive Link, hier gehen Sie rein, haben Sie alles, können Sie prüfen, kein Problem. So, das hat sehr gut funktioniert, aber wir mussten halt über die Zeit auch sehr, sehr schnell merken, dass dieses Thema Verlässlichkeit, wahrheitsgetreue Aussagen, dass das nicht jeder so sieht und dass der Immobilienmarkt auch bis heute noch einer der unreguliertesten ist, die es so gibt. Also wenn man mal schaut auf dem Finanzmarkt, kannst du kein Produkt anbieten, ohne irgendwie von der BaFin oder ähnlichen Institutionen geprüft zu werden. Ja. Im Immobilienmarkt kannst du teilweise Portfolios von 10, 15, 20, 100 Millionen Euro auf den Markt werfen und niemand offizielles oder auch nur eine unabhängige Prüfungsinstanz schaut da drauf. Das heißt, du bist so ein bisschen auf dich allein gestellt oder maximal eben auf die Partner, die du hast. Und wenn du auch bei deinen Partnern dann noch in die Toilette greifst, dann hast du halt ein richtiges Problem, gerade als Anfänger.
Plus viele würden jetzt sagen, naja, dann holt man sich halt, ich sag mal, Beteiligte wie Anwälte dazu. Auch da mussten wir leider lernen, sehr viel investiert. Man hat gedacht, man ist total sicher aufgestellt. Ich habe es immer so gesehen, gibt da zum Beispiel einen speziellen Deal, wo ich echt gesagt habe, boah, wir haben dieses Rundum-Sorglos-Paket gemacht. Wir haben wirklich mit unserem Anwalt, mit den Steuerberatern und so weiter, wir sind da so krass aufgestellt. Es ist so ein geiles Objekt. Und tatsächlich extremst viel Kosten vorneweg. Und hinten raus sind uns einige Sachen auf die Füße gefallen, die wir zum Glück beheben konnten. Aber für mich war das halt wirklich so extremes Lehrgeld. Also ja, ich kann sagen, in diesen 5 Jahren haben wir so viel Lehrgeld gezahlt und könnten heute, glaube ich, solche Immobilientransaktionen extrem gut auch als Berater und Beraterinnen begleiten, weil wir da einfach so viel mitgenommen haben. Also ich glaube, dieses Thema, und wir waren beide eigentlich nie passiv. Also es war ja nicht so, dass wir sagen konnten, wir haben dieses ganze Thema so automatisiert, plus externe Leute dazu, dass wir eigentlich nur noch irgendwelche NOIs unterschreiben, sondern nee, das war ja für uns irgendwie, da haben wir ja tatsächlich von vornherein gesagt, hey, lass uns niemals so irgendwie arbeiten. Aber was ich da halt ganz wichtig finde, durch Social Media wird natürlich sehr oft suggeriert von wegen, hey, kauf eine Immobilie, ist alles super easy, du hast gar keine Risiken und alles läuft so. Nee. Das gibt es nicht. Also dann kannst du in einen Immobilienfonds irgendwo investieren oder so, aber auch da hast du keine Sicherheiten. Ich glaube, dann ist der einzige Weg Sparbuch. Das ist super sicher, aber keine Rendite. Weil gehen wir jetzt mal auf das Thema extern ein. Also auch wir haben ja natürlich externe Verwaltungen gehabt und ich glaube, da können wir sehr viel von erzählen, dass man sich da auch leider nicht komplett drauf verlassen kann.
Ja, also nehmen wir mal so diese drei externen Bereiche: Steuerberatung, Anwälte und Hausverwaltung. So ein ganz kleiner Einblick so auf die Kostenseite. Man darf nicht vergessen, wenn man einen Anwalt dabei hat, der zum Beispiel einen Share Deal prüft, was essentiell ist, das zu machen, dann ist man gut und gerne mal bei einer Praktikantenstunde, die 250 Euro kostet, und bei einer Anwaltspartnerstunde, die 750 bis 1500 Euro kostet. So haben wir unseren großen Deal mit unserem Supermarkt und den Wohnungen dazu entsprechend prüfen lassen. Und einige Sachen konnten halt vom Praktikant gemacht werden. Andere Sachen waren dann halt Partnerstunden. Und so waren wir halt relativ schnell bei mehreren 10.000 Euro Anwaltskosten, die wir im Vorhinein bezahlt haben, ohne schon irgendetwas daraus bekommen zu haben. Und so diese ganze Geschichte vom positiven Cashflow und schwuppdiwupp bin ich reich. Ja, warte mal. Bist du diesen positiven Cashflow das erste Mal auf deinem Konto wirklich verbucht bekommst, hast du erstmal einen relativ fetten Kostenapparat davor. Und wenn du den nicht vernünftig gecovert kriegst, dann ist auch eben die Geschichte vom positiven Cashflow erstmal dahin. Und der beginnt eben erst, wenn du alle Kosten mit einberechnet hast. Und das sind eben nicht nur Zinskosten, sondern das ist auch sowas wie, erinnerst du dich daran, als wir das Haus in Wuppertal gekauft haben? Und dann ist uns aus heiterem Himmel die Hauptleitung, also die Hauptstromzufuhrleitung des Gebäudes abgerissen. Die ist einfach aus welchem
abgerissen.
Ja. Wir hatten ein Gutachter drin, abgerissen. Niemand hat das vorher gesehen. 15.000 Euro Kosten auf ein Gebäude, was wir für ein bisschen über 600.000 Euro gekauft haben, voll finanziert. Das war nicht eingeplant. Wo nehmen wir das hin? Das ist der Cashflow eines gesamten Jahres. Das war kein Versicherungsfall, sondern Materialermüdung. Und nun ist ein Cashflow dahin. Deswegen muss man so wahnsinnig gut aufgestellt sein, auch was so Puffer angeht. Für solche Extremfälle. So, dann Thema 2, Steuerberater. Auch da muss man wissen, je mehr Gesellschaften man hat und je größer man wird, desto teurer wird die Geschichte auf einmal. Also so eine, alleine nur ein Jahresabschluss, den kriegst du ohne drum und dran. Also du hast nicht mal großartig gewurschtelt und Beratung, sondern nur der reine Abschluss. Bist du bei 3.500, 4.000 Euro Kosten. Nur für den Jahresabschluss.
Und da ohne Beratung.
Genau, da ist Beratung noch nicht mit drin. Da sind Themen wie buchhalterische Leistungen noch nicht mit drin. Das kommt alles on top. So, und auch das muss man eben unbedingt mit einberechnen. Und dann das letzte Thema Hausverwaltung. auch da haben wir bei unserem, sagen wir mal, einheitlich größten Objekt, wo 57 einzelne Einheiten mit drin sitzen, auch erstmal, ich sag das dann so, in die Toilette gegriffen, weil die Hausverwaltung ihren Job nicht richtig gemacht hat, dass das Objekt nie zu 100% korrekt aufgenommen und wir fast anderthalb Jahre in einem Modus gefahren sind, wo wir keine wirkliche Ahnung hatten, welche Einheiten jetzt wie wirklich korrekt belegt sind. Also auch da, man darf nicht passiv sein und sagen, ja, der Steuerberater macht das, der Anwalt macht das oder die Hausverwaltung macht das, sondern man muss gerade im Anfang, wenn man mit externen Parteien zusammenarbeitet, erstmal wirklich jeden einzelnen Schritt prüfen und gucken, funktioniert das wirklich? Und erst dann, wenn ein Vertrauensverhältnis dasteht, dann kann man auch wesentlich mehr aus der Hand geben. Aber vorher ist das richtig Arbeit.
Ja, aber für die meisten ist es natürlich so, die denken, okay, ich zahle hier für die Dienstleistung. Dementsprechend wird da ja wohl auch die Dienstleistung so erbracht.
Ja.
Und ja, da kann ich einfach sagen, also ich glaube so der Immobilienbereich, du hast das vorhin schon angeschnitten, ist so der Bereich, wo man am schnellsten, am meisten Geld ohne teilweise Wissen und so weiter verdienen kann. Ob jetzt Makler, Maklerin, klar, es gibt immer auch gute, aber es gibt auch echt viele. Da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, unsere lustigsten Besichtigungen.
Ich weiß genau, welche gleich kommt. Ja.
Da gibt's ja einfach super viel und es gibt so viele schwarze Schafe. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, und wir hatten ja echt teilweise so richtig coole Besichtigungstage, wo wir dann mit dem Auto teilweise zu Banken gefahren sind, um uns persönlich vorzustellen, dann noch irgendwelche Besichtigungen gemacht haben und so. Und wir saßen ja wirklich im Auto und wir haben extremst viel auch lachen können, weil wir echt gedacht haben, aber wer fällt denn da drauf rein? Also wer fällt denn da drauf rein? Ja, unsere lustigste Besichtigung, das war tatsächlich Duisburg.
Oh Gott.
Das Mehrfamilienhaus. Von den Kennzahlen her, und ich finde, das ist nochmal was ganz Wichtiges. Viele reden ja immer darüber, okay, je besser der Faktor, umso geiler mein Investment. Ich glaube tatsächlich, dieses Mehrfamilienhaus, so war das ja alles echt gepflegt, sage ich mal. Mhm. Das war ein Faktor 14,5 ohne Verhandlungen. Also das war von den Eckdaten her nicht schlecht. Wir beide sind hingefahren. Wie ging es weiter, Danny?
Wir beide sind hingefahren. Das Haus wurde als vollvermietet angepriesen. Und es machte zunächst auch den Eindruck. Und dann sollten wir in der größten Wohnung, die, glaube ich, im Erdgeschoss lag, auch die Mieter mal kennenlernen, dass wir einfach mal ein gutes Gefühl bekommen. Wir kommen.
Was du aber spontan einfach reingebrochen hast. Also ich kann mich noch dran erinnern, du sagtest dann einfach mal, okay, und jetzt wollen wir einfach auch mal eine Wohnung schauen, ne?
Ja, genau. Wir würden hier gerne mal klingeln. Zeigen Sie mal. So. Die Tür geht auf, es macht uns jemand auf und ich denke mir so, oh, ist ja auch jemand da, klasse. Wir kommen in die Wohnung, leer. Also wirklich, besenrein leer, bis auf das Wohnzimmer, in dem ein Sofa und ein Glastisch stand. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja ganz schön spartanisch eingerichtet hier. Sehr interessant. Und dann habe ich die Dame gefragt, oder der Herr, ich weiß gar nicht mehr.
Das war eine Dame.
Ja, die dort gewohnt hat. Sagen Sie mal, wie lange leben Sie denn schon hier? Und dann sagt sie, 2 Monate.
Richtig?
Aha, das ist ja interessant. Aber sie haben nicht mal eine Küche, also wie sind sie denn hier unterwegs? Ja, ich pendel, ich bin hier so ab und zu. Und dann habe ich mir so gedacht, ich bin hier ab und zu, hier steht ein Sofa und ein Tisch. Was für ein Bullshit. Also, turns out, man wollte uns dieses am Ende wie es sich herausstellte, halb vermietete Haus als voll vermietet unterjubeln, indem man irgendeine Bekannte oder was auch immer dort untergebracht hat, schnell ein Sofa und einen Tisch rein und die quasi die einzige war, die dann auch zu Hause war. Und dann haben wir uns, sind wir raus. Wir haben da erstmal währenddessen nicht großartig viel zu gesagt. Dann sind wir raus und haben uns wirklich gesagt, sag mal, wer fällt denn auf diese Nummer rein und lässt sich das dann so unterjubeln? Wahnsinn. Aber generell von...
Aber
von
es war zu lustig. Also es war zu lustig und ich erinnere mich an so viele Besichtigungen, die halt einfach auch so amüsant waren, weil zum Beispiel auch der Verkäufer so eine extrem lustige Nummer war. Da gab es echt lustige Besichtigungen, wo ich echt sage, da kann man echt nochmal ein Buch drüber schreiben. Aber auch hier, hättest du zum Beispiel nicht gesagt, hey, ich will mal in die Erdgeschosswohnung gucken. Ich würde mal sagen, das war 2020, wir hätten dieses Objekt definitiv gut finanziert bekommen.
Ja.
Wir hätten es auch voll finanziert bekommen, weil das war ja wirklich auch noch so diese Marktphase, wo du halt echt gut mit den Banken arbeiten konntest. Und wir hätten es gekauft. Was wäre am Ende irgendwo, ich sag mal, das Ergebnis gewesen? Wir hätten dann vielleicht eine monatliche Rate 4.500 Euro gehabt und eigentliche Mieteinnahmen von zum Beispiel 3.000 Euro oder so. Nein. Aber am Ende wären vielleicht nur 750 angekommen. Also da muss ich wirklich sagen, danach haben wir auch gelernt, dass wir uns nicht nur die Mieterliste und Mietverträge haben zeigen lassen wollen, sondern ich weiß noch, wie dann auf einmal Verkäufer reagiert haben, als wir gesagt haben, hey, wir wollen Kontoauszüge mit den Mieteingängen haben, wie viele auf einmal weggefallen sind. Also wie viele auf einmal gesagt haben, oh, ja, ist immer ein Teil mit Barzahlungen und so weiter, wo wir gesagt haben, okay, ist gar nicht unser Metier.
Ja.
Also dadurch sind wir besser geworden.
Renn so schnell du kannst bei solchen Geschichten.
Ja.
Ich glaube, viele derer, die eben solche, sagen wir mal, so mittelgute Objekte hatten, die haben natürlich in der Niedrigzinsphase ihre Chance gerochen und haben gesagt, die Leute kaufen mittlerweile alles teilweise ungesehen und dass dann jemand nochmal richtig in die Prüfung geht, also sich halt die Auszüge der letzten 3 Monate für die Mieteingänge geben lässt, etc., das war unüblich. Sondern viele haben sich so von einem, sagen wir mal, einem liegenden Parteienhaus hast du dir 2 oder 3 Wohnungen zeigen lassen. Es sind ja auch nicht immer alle da. Hast du gesagt, alles klar, das ist so ungefähr der Schnitt hier. Und fertig war die Geschichte. Und dann konntest du gar nicht schnell genug zum Notarin, bevor dir sonst jemand anders die Nummer weggeschnappt hat. Heute, rückblickend betrachtet, muss man sagen, boah, wie gefährlich ist das.
Ja.
Das ist wahnsinnig gefährlich. Und so macht man es ja auch nicht. Dir wird ein 12%er Depot heute angeboten. Da guckst du doch auch volle Pulle rein und lässt dir jede Position einmal durchrechnen, bevor du sagst, ja, okay, das mache ich. Und
ja,
ich glaube, vielen ist so in dieser Zeit 2020, 2021 teilweise der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen. Und dann war es halt sehr, sehr stark so, Hauptsache, ich krieg überhaupt irgendwas.
Das glaube ich auch.
Und das ist halt gefährlich.
Hundertprozentig. Wenn du jetzt aber heute mal so schauen würdest, gut, wir sind jetzt ja beide mittlerweile Mitte 30, man würde schon irgendwann sagen, wir gehen auf die 40 zu, nein, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Was würdest du denn heute sagen, dein Wissen von heute, du startest mit 21 neu, was würdest du anders machen?
Also was ich heute anders machen würde, und ich bin gar nicht mal so traurig darüber, dass wir auch viele Negativerfahrungen gemacht haben, aber was ich heute anders machen würde, ist, ich würde die Partner, mit denen ich geschäftliche Beziehungen eingehe, nochmal wesentlich schärfer und härter prüfen, auch wenn da dann eine persönliche Beziehung teilweise hintersteht und man sagt, ja, das sind ja meine Freunde oder Bekannte, wenn es ums Geld geht, mach das nicht. Mach es nicht und vertraue blind, sondern prüfe auch deine Bekannten und deine Freunde so, wie du jemanden prüfen würdest, mit dem du das allererste Mal in eine Geschäftsbeziehung gehst. Denn das ist am Ende genau das, was du machst. Du gehst mit deinen Freunden und Bekannten, die du sonst vom Big gehen oder mit denen du kennst, mit denen du gemütlich im Garten sitzt oder die vielleicht irgendwie die Patentante deines Kindes ist. Was auch immer es sein mag, du weißt eben nicht, wie verhalten sich diese Leute im Business und gerade im Geld
100%ig.
Und im Geldkontext. Ja. Und deswegen, und das nimmt dir am Ende, glaube ich, auch niemand übel. Und wenn doch, sind das wahrscheinlich falsche Freunde. Prüfe die Leute so, als würdest du sie das erste Mal sehen. Das ist so eine meiner wichtigsten Erkenntnisse. Und Erkenntnis Nummer 2 über die Zeit: hab riesengroße Puffer, wenn es um das Thema Immobilieninvestments geht.
Ja.
Also die Idee von der Vollfinanzierung und die Wohnung trägt sich ja von selbst. Dieses Märchen ist, glaube ich, spätestens seit der Niedrigzinsphase tot. Und auch da würde ich sagen, selbst heute, wo die Niedrigzinsphase durch ist und Deals auch wieder länger brauchen, Banken länger prüfen, etc., hab hinreichend Puffer und sei für alles gewappnet. Wenn du dir vorstellen kannst, dass etwas passiert, sei dir sicher, es passiert.
Ja, also für mich ist zum Beispiel eine der größten Weisheiten, Recht haben und Recht bekommen, zwei extrem verschiedene Paar Schuhe. Mittlerweile wirklich so ein Leitsatz geworden, weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, dieses Thema, es kommen unvorhergesehene Rechnungen, das betrifft nicht immer nur deine Immobilien im Bestand, sondern ich erinnere mich an einen Notar, der uns auf einmal eine Rechnung schickte für einen Kaufvertragsentwurf, den wir gar nicht in Auftrag gegeben haben. Also wo ganz klar eigentlich war, wir waren mit einem Makler im Gespräch, aber wir haben keinen Kaufvertragsentwurf in Auftrag gegeben. Ob der den dann für seinen Mandanten in Auftrag gegeben hat oder, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, am Ende des Tages war es leider so, nach 2 Jahren, glaube ich, haben der einfach um die Ecke mit hier, das sind um die 10.000 Euro, bitte jetzt einmal zur Kasse. Und du und ich natürlich ganz klar so, die haben mir nichts in Auftrag gegeben. Ja, blöd, wenn der Notar auch noch gleichzeitig Rechtsanwalt und so weiter ist und das im Kurz, also wirklich in so schnellen Verfahren Richtung KEFO und so weiter spielt, wo ich wirklich sage, okay, also es ist crazy, es kommen wirklich Sachen, die musst du dann auch manchmal schlucken, weil du halt in einem Wirtschaftssystem bist, wo du halt von diversen Sachen, wie zum Beispiel eine Krepo, total abhängig bist. Und dann halt auch mal sagen musst, ja, Recht haben, Recht bekommen, zwei verschiedene Paar Schuhe, die Kröte muss ich jetzt schlucken, ne?
Aber auch Thema unvorhergesehen, so beim Thema Umsatz- und Mehrwertsteuer. Erinnerst du dich daran, als uns unsere Trafostation beim Supermarkt explodiert? Das war ein Versicherungsfall. Und da haben wir gedacht, geil, die Versicherung covert das, ist ein Brandschaden, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Puh, Glück gehabt. War zwar viel Arbeit, bisschen über 2 Jahre und mit den ganzen Behörden, mit denen wir dort zu tun hatten und so, alles super. Aber was wir tatsächlich nicht im Kopf hatten und was dann über kurze Strecken uns richtig ins Straucheln gebracht hat, war, dass die Versicherung, weil wir vorsteuerabzugsberechtigt waren, uns die Beträge für die Rechnungen nur netto überwiesen haben. bei knapp 115.000 Euro Schaden und 19% Mehrwertsteuer, ne, do the math, das haut auf einmal richtig rein. Und wenn du den vollen Betrag an den Handwerker oder den Dienstleister bezahlen musst, inklusive Mehrwertsteuer, du diese aber erst hinterher, wenn dein Steuerberater die Umsatzsteuervoranmeldung macht, wiederbekommst, dann bist du auf einmal 25.000, 30.000 Euro hinten und du denkst dir, ja, super. Wo nehme ich das jetzt auf einmal, out of thin air, wo nehme ich das her?
Und da sind wir wieder beim Cashflow, der halt irgendwie für alles andere genutzt wird, anstatt einfach so ins Portemonnaie zu wandern, ne?
Ja, auch das ist ja eine Sache, da bin ich ganz froh, dass wir das bisher auch so gehandhabt haben. Das meiste Geld bleibt erstmal in der Company.
Ja.
Also da hat dein Mann dir ja auch mal, hat dich ja mal gefragt, sag mal, warum nehmt ihr euch denn so wenig raus? Ja, weil wir für alles gewappnet sein wollen.
Ja, und ist so.
Das ist so wichtig. Stell mal vor, wir würden unsere Gesellschaften immer komplett leer lutschen. Wo hätten wir das
Was
alles?
Was ja viele machen. Also muss man ja einfach sagen, ne? Also du und ich, wir haben ja echt viele bekannte Freunde, die auch mit Objektgesellschaften und so weiter unterwegs sind. Und da gibt's ja schon so den einen oder anderen, der halt wirklich, okay, Mieten sind da, zack, jetzt geht's in Urlaub.
Genau.
Da leben natürlich viele schon. Ich muss sagen, Immobilien gerade, und wir haben ja nicht das Thema, dass wir einzelne ETDs irgendwo haben oder so. Wir reden ja über ganze Liegenschaften, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte. Was ich da einfach sagen muss, es ist nicht kalkulierbar, was morgen kommt. Also weil du hast hier nicht wie bei einer ETD eine WEG mit einem Rücklagenkonto, wo du sagen kannst, ach ja, kostet die Sanierung der Heizungsanlage jetzt irgendwie 35.000 und ich muss noch eine Sonderumlage von 150 Euro machen, weil der Rest kommt aus dem WEG-Top. Das haben wir hier einfach nicht, ne? Und da musst du natürlich schon selber wirklich das Ganze sehr gut managen. Und da muss ich auch immer sagen, da bin ich dir dankbar, wie technikaffin du bist. Also wie gut du uns da wirklich aufgestellt hast, dass wir immer ganz genau wissen, okay, was steht jetzt eigentlich wo an? Klar, auch wieder Sachen, aktives Investieren. Also da haben wir nicht irgendwelche externen Berater oder so, sondern wir haben das halt echt in-house gemacht. Ne?
Ja, wir managen alles selbst. Ja, das meiste managen wir selbst. Wir haben eigentlich ziemlich gute Tools, mit denen wir aufgestellt sind. Es geht noch wesentlich besser. Also gerade das Thema Cash-Planung, Steuerberatung, alles, was damit irgendwie zusammenhängt, das optimieren wir ja auch gerade, weil, und da müssen wir auch ehrlich sein, so die erste Zeit waren wir eher nach unseren Kontoständen unterwegs, ne? Und haben so gedacht, Geld ist da,
genau.
Wir können es irgendwo ausgeben. War so ein kleines Beispiel. Wir haben ja eine Liegenschaft mit 57 Einheiten drin. Und eine der Wohnungen mussten wir letztens aufmachen, weil die Mieter waren verzogen, haben sich auf Deutsch verpisst, und da mussten wir die aufmachen und auf einmal waren in dieser Wohnung knapp 10.000 Euro Sanierungskosten fällig, weil die Wohnung einfach überhaupt nicht mehr bewohnbar war. Wenn man das mal runterbricht auf unsere Kaltmieteinnahmen über alle Objekte, die wir haben, hinweg, dann sind das auf einmal 1,6% unserer Mieteinnahmen, die rausgehen. Bei mittlerweile, ich glaube, ein bisschen über 100 Einheiten, die wir haben, Einzeleinheiten, ist das dann eine Einheit, die 1,6% Kosten verursacht, die uns niemand wiedergibt, sondern die wir einfach investieren müssen. So, und jetzt überleg mal, das passiert dann auf einmal so bei 3, 4, 5 Dingern. Bumm, bist du relativ schnell mal eben bei 8, 9, teilweise 10% deiner Einnahmen, die du investieren musst. Und das ist etwas, was man auf gar keinen Fall außer Acht lassen sollte. Also so ein Puffer von so 10, 15, gerne auch 20%, den sollte man schon immer mit einbauen.
Was würdest du denn heute Menschen, die jetzt zum Beispiel noch gar nicht mit dem Investieren gestartet sind, was würdest du denen zum Beispiel Richtung Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen irgendwo an die Hand geben? Ich weiß, du bist da ja ein Mensch, der echt viel gerne liest oder halt Podcasts hört. Da bin ich jetzt echt mal gespannt.
Also Buchempfehlungen habe mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Buchempfehlungen für das Thema, ich möchte mit Immobilien starten, habe ich zwei. Einmal, um wirklich Grundlagen-Know-how zu erlangen, habe ich das Immobilienlexikon der Grundlagen relativ schnell gelesen, hat so ungefähr 100, 130 Seiten. Am Ende auch sehr schön mit so einer Checkliste zum Abhaken.
Sehr gut.
Für Besichtigung. Hervorragend. Macht sehr viel Spaß. Und ein Buch, was man tatsächlich auch immer sehr gut mitnehmen kann für seine erste Besichtigung, ist die perfekte Besichtigung. Macht auch wahnsinnig Spaß. Man hat hier am Ende auch so Seiten, die man dann beschriften kann, abhaken kann. Man kann das natürlich auch digital machen. Es gibt da so einen kleinen QR-Code drin, wo das Ganze auch digital verfügbar ist. Auch hier wahnsinnig viele Links, die sich hier drin noch mit befinden.
Cool.
Mit sehr, sehr viel Fachwissen kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr guter Start, um mit dem ganzen Thema Immobilien anzufangen. Ein Buch, was ich gerade verschlinge, weil ich mich gerade sehr mit der menschlichen Psyche, aber auch so ein bisschen mit dem Thema Philosophie und Volkswirtschaft beschäftige, ist von Robert Greene, die 48 Gesetze der Macht. Auf Englisch ist es The 48 Laws of Power, deswegen steht hier so fett Power vorne drauf. Ist ein wahnsinnig interessantes Buch, was sich damit befasst. Wie funktioniert unsere heutige Welt betrachtet aus jemandem, der das Thema Machtverhältnisse und wie erlange ich selber Macht, und damit ist nicht gemeint, wie werde ich Bundeskanzler, sondern wie bin ich quasi in meinem Metier, in dem, was ich mache, der Mächtigste, was auch immer das dann am Ende bedeuten mag, mit sehr wirklich guten Fallbeispielen, zum Beispiel Gesetz Nummer 1, stelle nie den Meister in den Schatten. Sehr, sehr gut. Gerade wenn man anfangen möchte, sich quasi auf der Leiter des Erfolgs hochzuarbeiten, sicherlich ein Learning, was ich auch machen musste. Ich hatte auch mal Meister, die ich versucht habe, in den Schatten zu stellen. Das ging furchtbar in die Hose. Und dieses Buch ist wirklich eine meiner Top-Entdeckungen dieses Jahr.
Cool.
Generell Robert Greene, guter Typ. Und zum Thema Podcasts kann ich sehr empfehlen. Ich höre am allerliebsten gerade den Podcast Diary of a CEO, also Tagebuch eines CEOs.
Wollte ich auch mal reinhören, habe ich schon von gehört.
Genau, ist leider komplett auf Englisch, aber in Oxford Englisch, also das kann jeder, der so 2-3 Jahre Schulenglisch hatte, versteht, worum es dort geht. Und Stephen Bartlett, der Host von diesem Podcast, lädt regelmäßig wirklich Top-Größen aus Wirtschaft, Sport, aber auch aus der Wissenschaft ein, so von Scott Galloway, Mr. Finance und Invest, bis hin zu, ich wollte gerade sagen, so Nischendarsteller, eine Dame, die fast 40 Jahre lang an dem Thema nukleare Bedrohung geforscht hat. Also wahnsinnig vielseitig, wahnsinnig interessant. Lohnt sich definitiv da reinzuhören und man kann eine ganze Menge für sich und das persönliche Leben draus ziehen.
Cool.
Na,
Ja, Danny, wir sind schon so ziemlich am Ende angekommen. Tatsächlich werde ich heute das Gespräch mal ein bisschen anders beenden, weil gerne möchte ich dich auch nochmal zu einer der nächsten Folgen einladen, weil ich würde mit dir auch mal gerne das Thema Immobilienentwicklung und dann auch Exit ansprechen. Wir haben da ja selber gerade zwei Projekte, wo wir aktiv dran arbeiten. Aber da sage ich immer, erst wenn alles gezeichnet ist, erst wenn alles abgewickelt ist, Kaufpreis eingegangen ist, dann sollte man das Ganze loben.
Auch was für mein 21-jähriges Ich. Selbst wenn die Tinte trocken ist oder trocken scheint, warte, bis die Kohle da ist.
Ist so. Also das mussten wir auch lernen. Dementsprechend, da würde ich tatsächlich, sobald diese beiden Projekte durch sind, weil das echt zwei Projekte sind, wo ich sagen kann, da bin ich echt stolz auf uns, wenn wir das abgewickelt haben. Und vielen geht's ja auch immer um dieses Thema, hey, ich kaufe an, ich entwickle. Und wir haben da ja echt viel in der Entwicklung gemacht. Und ziehe dann einen Exit. Also was ist da alles so zu beachten? Wie sollte man zeitlich rangehen und was für Partner holt man sich dazu? Da würde ich tatsächlich gerne, sobald diese beiden Projekte abgeschlossen sind, mit dir nochmal eine zweite Aufnahme zum Thema, wie entwickelt man und verkauft man dann auch am Ende.
Na gut, machen wir. Sehr, 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 sehr gerne. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht sowieso jeden Tag mehrfach hören. Aber dieses Format hat mir ganz besonders Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich komme sehr gern wieder.
Klasse. Ich sag vielen, vielen Dank. Bis bald, Danny. Und viel Spaß auch allen Zuhörer und Zuhörerinnen mit den nächsten Folgen.
Klasse. Macht's gut.
Ciao.